Kaffee in seiner besten Form mit der neuen Cubo One Kapselmaschine von Tchibo. In jeder Cubo-Kapsel steckt Spitzenkaffee aus besonderen Anbaugebieten. Für Espresso, Kaffeecrema oder Kaffeegrande auf Knopfdruck. Die neue Cubo One überzeugt mit Premium-Design, kompakter Größe und kleinem Einstiegspreis ab 29 Euro. Dank innovativer Press-Brew-Technologie wird jede Tasse besonders aromatisch mit samtiger Crema. Entdecke jetzt die Cubo-Kapselmaschinen in deiner Tchibo-Filiale und auf tchibo.de.
Unsere Empfehlung für deinen Podcast? Frisches Obst und knackiges Gemüse von Aldi. Immer gut, immer günstig, immer vielfältig. Kurz gesagt, Frische für alle. Zum Aldi-Preis. Diese Woche Zespri Sangold Kiwi. Das Stück für nur 55 Cent. Oder dunkle Tafeltrauben. 500 Gramm für nur 1,79 Euro. Entdecke jetzt viele weitere Angebote in deiner Aldi-Nord-Filiale. Und weiter geht's. Einfach lauschen und genießen. Aldi. Gutes für alle.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. So langsam nimmt die neue Skisprungsaison 2026/2027 Formen an und dazu begrüßen wir euch natürlich zu einer neuen Ausgabe des Flugshow Scheinwerfer. Es ist so einiges passiert in der vergangenen Woche beim 57. Kongress des Internationalen Skiverbandes und über die großen globalen Themen wollen wir in dieser Folge sprechen und das mache ich, Luis Holuch, in dieser Ausgabe mit jemandem, den ihr in der vergangenen Saison schon mal hören durftet. Hannes Bose ist heute da. Moin Hannes, grüße dich.
Hallo Luis, danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr.
Das tue ich auch und ich habe dich vor allem vor dem Hintergrund eingeladen, dass du ja in deiner Funktion als Kampfrichter und TD ja durchaus Einblicke auch in das Innenleben der FIS hast. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns denn heute für Erkenntnisse erwarten vom vergangenen FIS-Kongress. Ich sagte es bereits, der, ich sag mal, kein normaler war. So viel können wir, glaube ich, schon mal vorab sagen. Da ist so einiges Außergewöhnliches passiert. Sonst würden wir ja wahrscheinlich auch diese Folge gar nicht so in der Form aufnehmen. Lass uns beginnen mit dem Teil, der, wie ich finde, noch am unspektakulärsten war. Es wurde eine Skiflug-WM vergeben, nämlich 2030. Geht an Vikersund, dürfte man im Vorhinein erwarten, war ja auch der einzige Bewerber. Es ging dann nur um das Thema Finanzen, wie es so oft ist. Die einzige Frage, die, glaube ich, noch offen ist, schaffen wir es bis dahin, auch die Frauen in das Wettkampfprogramm zu integrieren?
Also für mich wäre es schön, wenn wir bis 2030 so weit sind, dass auch die Frauen in Vikersund dann beim Skifliegen bei der Skiflug-WM teilnehmen dürfen. Vor allem, weil ja Vikersund auch jetzt schon mehrfach im Kalender für die Frauen mit drinne war. Und dementsprechend wäre es eigentlich ein guter Anlass, dort dann auch die Frauen mit von der Schanze fliegen zu sehen.
Sie haben sie auf jeden Fall in Ihrem Bewerbungsvideo drin gehabt, was ich schon mal gut fand. Da sind Sie gleich frühzeitig prominent aufgetaucht. Und Sie sind ja der zweite Ausrichter, der sich bewirbt. Planitza 2028 hatte die Vision auch schon geäußert. Da fällt die Entscheidung dann im kommenden Frühjahr. Sind wir also mal gespannt, ob sich das denn ergibt. Aber ansonsten sind diese Skiflug-WM-Vergaben ja nicht besonders spannend, weil naja, so reihum jeder Veranstalter ja mal dran ist. Also da gibt es ja so gesehen kein richtiges Bewerbungsverfahren, kann man sagen.
Das stimmt. Dadurch, dass wir nur 4 aktive Flugschanzen weltweit haben, wechseln sich die Veranstalter dort eigentlich regelmäßig ab. Und so war es jetzt eigentlich auch klar, dass Vikersund für 2030 halt den Zuschlag kriegen wird, nachdem sie die einzigen Bewerber waren. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Luis, aber ich habe gelesen, dass der Bürgermeister von der Kommune Modum gesagt hat, dass sie ganz vorne dabei sein wollen bei der Entwicklung des Skifliegens. Und diesen Satz finde ich super interessant, weil der auch einiges an Interpretationsspielraum lässt, ob es eventuell auch noch zur Modernisierung oder Anpassung von der Schanze kommt, nachdem Planitza ja jetzt ihre Schanze eventuell auch vergrößern wollen. Hast du das mitbekommen?
Ja, die Aussage habe ich mitbekommen. Ich habe mir dann nur die Frage gestellt, also einerseits, wie realistisch ist es umzusetzen jetzt in der Kürze der Zeit? Und das Zweite ist, kriegen Sie die Geldmittel dafür her, weil wir ja in den letzten Jahren schon immer wieder gehört haben, dass Sie da doch einen ziemlichen Sparkurs einlegen mussten, um die Wettkämpfe überhaupt ausrichten zu können. Also wäre natürlich schön, aber ich würde mal so ein Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich umsetzbar ist. Dann würde ich sagen, machen wir hinter das Thema einen Haken. Es war ja, wie gesagt, auch unspektakulär. Und eigentlich sollte es am Abend dieser Vergabe noch eine zweite Vergabe geben, denn es wurde auch angekündigt, dass die nordische Ski-WM 2031, das wäre dann die drittnächste, wir haben ja im nächsten Jahr die in Falun und dann in 2029 in Lahti und dann stand für 2031 im Raum, dass es entweder Oberstdorf werden würde oder Planitza. Und es gab einen Livestream von der FIS aus dieser, wie ich finde, sehr opulenten Kongresshalle in Belgrad, wo der Kongress ja stattgefunden hat. Ich habe mir das reingezogen, das Ganze. Dieser Stream begann schon mit 1,5 Stunden Verspätung und dann hieß es ganz am Ende dieses Streams, der dann auch nur eine halbe Stunde dauerte, ja, also wir konnten uns jetzt nicht einigen und die Vergabe ist dann auf die nächste Sitzung des FIS Councils, das ja diese Abstimmung vornimmt, verschoben. Das alleine, wie ich finde, schon mal ein ziemlich außergewöhnlicher Vorgang, weil ja alle da erwartet haben, Mensch, wir werden jetzt schon erfahren, wer dieses Event bekommen würde in 2031.
Ja, vor allem stand, bevor dieser Kongress stattgefunden hat, eigentlich schon insgeheim fest, dass der Zuschlag nach Oberstdorf gehen sollte, nachdem sich viele Mitglieder dort schon positiv ausgesprochen hatten und Vorverträge bereits geschlossen werden konnten. Und dementsprechend war es auf der einen Seite ziemlich zwielichtig, was dort passiert ist, hinter verschlossenen Türen, soll es wohl zu einem Machtkampf und einem letzten Aufbäumen von Johann Eliasch gekommen sein, der Oberstdorf abgesprochen hat, diese Weltmeisterschaft ausrichten zu können. Und dementsprechend musste dann diese Entscheidung vertagt werden.
Wir haben auch ein Zitat von Stefan Schwarzbach bekommen. Das ist der DSV-Vorstand Kommunikation und er ist auch Geschäftsführer. Könnt ihr auch auf Instagram nachlesen. Da hat er gesagt, die Art und Weise, wie gestern, also das hat er am Tag danach gesagt, ganz offensichtlich versucht wurde, Einfluss auf den Entscheidungsprozess zu nehmen, hat viele irritiert und könnte am Ende sogar mit dazu beigetragen haben, dass der Wunsch nach einem Wechsel heute eine Mehrheit gefunden hat. Nach unserem Eindruck hatte Oberstdorf die Unterstützung einer Mehrheit im Council. Aufgrund offener finanzieller Fragestellungen wurde dieses Ergebnis jedoch nicht offiziell bestätigt. Umso wichtiger ist es jetzt, unter dem neuen Präsidenten und mit dem neu gewählten Council schnell einen transparenten und nachvollziehbaren Prozess einzuleiten, der beiden Bewerbern gerecht wird und vor allem den Interessen des nordischen Skisports dient. Also so ganz rausrücken mit dem, was da vorgefallen ist, wollten sie dann auch nicht. Das muss man ja irgendwo auch verstehen. Aber gerade dieses Stichwort Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist ja nicht das erste Mal, dass diese Worte im Zusammenhang mit der FIS auch vor allem fallen. Das wären ja, wäre es halt schön, trotzdem noch Näheres zu erfahren oder zumindest dann, wenn die Entscheidung getroffen wird, warum sie denn so getroffen wurde.
Ja, das ist leider wahr. In den letzten Jahren hat sich doch leider die Kommunikationsart und Weise durch die FIS mit den nationalen Skiverbänden verändert unter Johann Eliasch. Er hat, wie er das aus seiner eigenen Biografie kennt, eher wie ein Geschäftsführer für ein wirtschaftliches Unternehmen gehandelt und nicht wie ein Verbandspräsident, der alle Interessen vertreten und nach außen vermarkten soll. Und dementsprechend war das wahrscheinlich jetzt am Ende ein riesengroßes Problem. Stefan Schwarzbach hat aber auch nach der Wahl von dem neuen FIS-Präsidenten, worüber wir hoffentlich dann auch gleich noch reden, gesagt, dass er direkt das Gespräch gesucht hat und dort positive Signale für eine WM-Vergabe nach Oberstdorf bekommen hat.
Vielleicht muss man noch erklären, wer diese Entscheidungsträger da überhaupt sind. Es fällt immer dieses Wort FIS Council oder FIS Rat. Das ist ja ein Gremium innerhalb der FIS. Vielleicht können wir noch darauf zu sprechen kommen, woher diese Leute überhaupt kommen, wie sich das Ganze zusammensetzt.
Ja, natürlich gerne. Die FIS basiert ja als Verband auf ihren eigenen Statuten. Und in den Statuten sind verschiedene Organe geregelt, die das Handeln der FIS steuern. Dazu zählen unter anderem der Kongress, der jetzt vor kurzem in Belgrad stattgefunden hat, als höchstes gesetzgebendes Organ. Dieser tritt dann alle 2 Jahre zusammen und besteht aus Delegierten der Mitgliederverbände. Und dieser Kongress wählt zum Beispiel den Präsidenten, aber auch den Council oder auch Rat zu Deutsch. Und der Council ist das oberste Exekutivorgan und er leitet den Verband zwischen den Kongressen. Und darüber hinaus trifft er alle operativen Entscheidungen und besteht aus dem Präsidenten und bis zu 20 gewählten Mitgliedern. Dann haben wir den Präsidenten, bis vor kurzem Johann Eliasch, jetzt dann neu Alexander Ospild. Und dieser vertritt die FIS nach außen, er leitet den Kongress und das Council und überwacht die Umsetzung aller Beschlüsse. Und zu guter Letzt haben wir noch das vierte Hauptorgan, das Generalsekretariat, und das ist quasi für das Tagesgeschäft zuständig.
War ja in dem Stream auch sehr prominent, der Michel Vian, der das ja schon längere Zeit auch macht, ehemaliger alpiner Skirennläufer, ist ja jetzt, glaube ich, auch zum Ehrenmitglied des Councils ernannt worden, was ihn sichtlich und hörbar auch bewegt hatte. Also da ist er dann schon mit überrascht worden. Das war sozusagen die letzte große Amtshandlung von Johann Eliasch. Was ich erstaunlich fand rund um diese WM-Vergabe, das, also aus Deutschland war das Echo ziemlich eindeutig. Da fühlte man sich dann schon irgendwo auch so ein bisschen ungerecht behandelt. Die Slowenen haben sich da ein bisschen defensiver geäußert. Da haben wir ein Statement von Lukas Steiner, das ist der Präsident des slowenischen Verbandes, der hat gegenüber dem Portal siol.net gesagt, wir respektieren diese Entscheidung, wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Vision zu präsentieren und alle Fragen zu beantworten. Wir glauben an die Stärke unserer Kandidatur, an unsere Erfahrung und an das Erbe, das die Weltmeisterschaften in Planica 2023 hinterlassen haben. Kann man jetzt sagen, gut, das ist halt dieses Verbandsblabla, bloß nicht zu weit rauslehnen, dass man sich irgendwie die Chance noch offen erhalten will. Aber auch anstelle des slowenischen Verbandes hätte ich mir jetzt gedacht, man hätte schon auch deutlicher herausstellen können, dass das ein ziemlich milde formuliert ungewöhnlicher Vorgang ist, was da jetzt passiert ist.
Ja, ungewöhnlich in der Tat. Wenn ich slowenischer Verband wäre, würde mich aber ähnlich ausdrücken, nachdem Planitzer als zweiter Bewerber jetzt für diese nordische Skiweltmeisterschaften zur Verfügung stand. Und dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Natürlich würde ich mir einen faireren Umgang zwischen den nationalen Verbänden und der FIS als Kopfverband für diese irgendwie auch vorstellen. Aber in der Realität werden halt auch eigene Interessen vertreten und Planitzer als slowenischer Veranstalter hofft natürlich, dass der slowenische Verband dann auch im Pro für diese dann ausspricht.
Dann lass uns zumindest mal dieses Gedankenspiel machen. Wir wären jetzt Council-Mitglieder, das heißt, wir hätten jetzt eine Stimme, analog zu Dr. Franz Steinle, dem ehemaligen Präsident des Deutschen Skiverbandes. Ohne dass wir uns jetzt absprechen, für wen würden wir uns denn aussprechen von den beiden Bewerbern? Ist von meinem subjektiven Gefühl auf jeden Fall mal die Qual der Wahl, weil es sind beides Top-Kandidaten auf jeden Fall.
Beides Top-Kandidaten, da gebe ich dir völlig recht, Luis. Auf der anderen Seite, wenn wir rein uns die Zahlen angucken, Oberstdorf war 2021 zuletzt Ausrichter einer nordischen Skiweltmeisterschaft und damals unter Corona-Bedingungen war es leider eine Geister-WM ohne Zuschauer. Und 2021 ist länger her als 2023 und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur einer gewissen Regelmäßigkeit dann jetzt entsprechen würde, Oberstdorf meine Stimme zu geben.
So würde ich auch argumentieren, zumal man sagen muss, es gab keine nordische Skiweltmeisterschaft, die unter schwierigeren Voraussetzungen stattfand als eben diese und die Oberstdorfer. Auch wenn man damals auch über gewisse Dinge diskutieren konnten, das war ja auch nicht ganz diskussionsfrei, haben es unter den gegebenen Ständen super gemacht. Und deswegen wäre mein Zuschlag definitiv auch Oberstdorf. Zumal man ja sagen muss, eigentlich ist es ja fast schon eine Luxussituation bei dieser WM-Vergabe, dass du überhaupt zwei Bewerber hast, weil bei den letzten Malen, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon geht, gab es immer nur einen Bewerber überhaupt.
Das ist leider auch richtig. Nachdem eine Weltmeisterschaft immer finanziell extrem hohe Hürden hat und auch Voraussetzungen gegeben werden müssen, ist es in gewisser Weise verständlich, dass sich nicht jeder Bewerber darum streitet, mal eine nordische Skiweltmeisterschaft auszurichten. Rein aus sportlicher Sicht sollte es aber immer das Ziel sein, für einen traditionsreichen nationalen Skiverband auch mal eine Skiweltmeisterschaft irgendwo auszurichten, weil es in gewisser Weise die größten oder mit die größten Wettbewerbe in dieser Art sind.
Umso erstaunlicher finde ich ja, dass wir tatsächlich jetzt auf eine Saison zusteuern, in der Falun Weltmeisterschaft ausrichtet, wo man jetzt sagen muss, wenn man die drei Sportarten hernimmt, Skispringen, nordische Kombination, Skilanglauf, da dominiert doch eine Sportart ziemlich, ziemlich deutlich. Wir müssen ja im Skispringen schon froh sein, dass wir da eine Frieda Westmann haben, die da für Furore sorgt in der nordischen Kombination. Weiß ich gar nicht, wann wir das letzte Mal überhaupt Schweden irgendwie nennenswert am Start hatten. So gesehen irgendwo ein gutes Zeichen. Hoffentlich nicht nur das allerletzte Aufbäumen, was jetzt gerade Skispringen und die NOKO angeht.
Ja, das stimmt. Und Falun ist auch wieder ein traditionsreicher Standort für den nordischen Skisport. Natürlich lebt in Schweden der Langlauf mehr als das Skispringen oder die nordische Kombination. Aber nichtsdestotrotz ist Schweden ein wichtiger Bestandteil der Skisprunggeschichte, sei es mit Jan Bokelöf und dem V-Stil oder eben jetzt mit Frida Westmann, einer der erfolgreichsten schwedischen Frauen.
Mehr Feuer, mehr Intrigen, die Drachen kehren zurück.
Die absolute Macht ist dir zum Greifen nah.
Dein Reich wird unbezwingbar sein, Rhaenyra.
Stream die neue Staffel House of the Dragon ab 22. Juni mit Wow. Freu dich außerdem auf Staffel 1 und 2 der Erfolgsserie und weitere Highlights.
Es wird keinen Zweifel geben, wen die Götter zum Herrschen auserwählt haben.
Drachenheiß zum besten Preis. Jetzt ab 2,98 Euro im Monat. Geh auf wowtv.de. Streaming war noch nie so wow.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Sehr gut?
Wieso Steuer ist sehr gut? Das sagen ganz viele.
Cool, wer sagt das?
Stiftung Warentest, Computerbild, Focus Money, Chip, Finanztipp, such dir was aus.
Mega, aber das ist doch bestimmt kompliziert.
Nö, einfach Foto von der Lohnsteuerbescheinigung machen und fertig.
Klingt sehr gut.
Ist sehr gut. Hol dir dein Geld zurück mit Wieso Steuer.
Absolut. Dann würde ich sagen, Thema WM-Vergabe können wir zu den Akten legen und sprechen jetzt über einen Mann, der für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, nicht nur in der vergangenen Woche, sondern eigentlich während seiner Amtszeit. Der Name ist das ein oder andere Mal gefallen. Johann Elias stellte sich zur Wiederwahl als FIS-Präsident, kann man glaube ich sagen, so objektiv das wichtigste Amt im Skisport überhaupt, denn die FIS ist ja nicht nur zuständig jetzt für unsere liebsten Sportarten, sondern auch ja, die größte und wichtigste Skisportart neben dem Biathlon, vermute ich auch das Ski Alpin, ist auf jeden Fall mal das, was so am meisten verfolgt wird und sicherlich auch die größten Einschaltquoten hat. Und der werte Herr Elias hat ja auch ein gewisses Faible für diese Sportart. Also wenn man sich mal anguckt, welche Amtsbesuche der so hatte, du hast ihn andauernd bei Skirennen gesehen, aber jetzt bei nordischen Veranstaltungen nur sehr, 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 sehr ausgewählt. Das hat ihn auch so ein bisschen in die Kritik gebracht. Und er hatte jetzt bei dieser Präsidentschaftswahl eben einen Gegenkandidaten mit Alexander Ospelt. Elias hatte das Amt 2021 übernommen, damals von Gianfranco Caspar, der ja auch sehr, sehr lange regiert hat im wahrsten Sinne des Wortes, wurde dann 2022 wiedergewählt. Jetzt aber in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten gab es dann auch immer mehr kritische Stimmen, auch aus Kreisen der Athleten, unter anderem Superstars wie Michaela Schiffre und Marco Odermatt, die ja Weltbekanntheit genießen, haben sich gegen ihn ausgesprochen. Und mit das Kurioseste, wie ich fand im Vorfeld, er konnte ja nur deshalb antreten, weil er die georgische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Also weder seine schwedische noch seine britische Staatsangehörigkeit haben ihm da weitergeholfen. Und das war deshalb so bemerkenswert, weil es ja von den Statuten so vorgegeben ist, dass du ja von einem der Mitgliedsverbände der FIS nominiert werden musst, sonst kannst du ja gar nicht antreten zu dieser Wahl.
Exakt, man muss einem Mitgliedsverband der FIS angehören, um sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen. Und der britische und der schwedische nationale Skiverband haben jeweils nicht Johann Elias aufstellen wollen. Und er ist dann ziemlich kreativ geworden und hat seine georgische Staatsangehörigkeit genutzt und ist dann über den georgischen nationalen Skiverband als Präsidentschaftskandidat aufgestellt worden. Das war neben einigen seiner anderen sehr, ja, sagt der kreativen Strategien und teilweise ja auch in Konflikt mit dem Gesetz kommenden Handlungen ziemlich schwierig.
Ja, also es ist schon irgendwie interessante Persönlichkeit auf jeden Fall, auch wenn man sich so seinen Werdegang abseits des Skisports anguckt, was der Mann eigentlich so im beruflichen Leben gemacht hat. Und damit aber der Plot-Twist nicht genug. Es gab am Wahltag selbst gab's noch einen Wendepunkt, denn eigentlich war diese Wahl eher für das Ende der Agenda vorgesehen. Doch dann meldete sich der Schweizer Verband in Person von Co-CEO Diego Züger und der hat einen Antrag eingereicht. Einerseits sollte die Wahl vorgezogen und zudem auf klassischen Stimmzetteln stattfinden, statt, wie man das in FIS-Kreisen üblich macht, elektronisch. Er hat es damit begründet, dass diese Wahl jetzt höchste Priorität genießt und das hat er auch wortwörtlich so gesagt, man wolle jetzt nicht eine neue Software, die offensichtlich eingeführt wurde, direkt für diese sehr, sehr wichtige Abstimmung benutzen oder es darauf ankommen lassen, dass es da nicht vielleicht zu irgendwelchen technischen Pannen oder so gibt. Also das alleine auch schon ein bemerkenswerter Vorgang, wie ich finde.
Es ist gefühlt alles in Belgrad abseits des Protokolls, wie ursprünglich dieser Kongress geplant war, irgendwie stattgefunden. Das hat einerseits mit der Vergabe von der Weltmeisterschaft natürlich zu tun und auf der anderen Seite mit dieser heiklen Neuwahl. Und im Endeffekt oder abschließend ist es nur die Kirsche auf dem Eisberg, den Johann Elias eigentlich der FIS und seinem neuen Präsidenten hinterlässt.
Wir nehmen ja gerade parallel zur Fußballweltmeisterschaft auf. Da gibt es ja auch einen Verband, der immer wieder von sich reden macht. Einen entscheidenden Unterschied gibt es aber, wenn dort der Präsident gewählt wird. Die Verbände, und das konnte man gerade bei diesem Livestream auch sehr, sehr gut verfolgen, haben unterschiedlich gewichtete Stimmungen. Also nicht wie bei der FIFA, dass jedes Land eine Stimme hat, sondern es gibt bei der FIS eben Verbände, die mehrere Stimmen haben und diese sind ja dann entsprechend auch in diese Präsidentschaftswahl eingeflossen.
Ganz genau. Die größeren nationalen Skiverbände haben eine dreifache Gewichtung ihrer Stimmen und haben dadurch natürlich einen anderen Einfluss als die kleineren nationalen Skiverbände. Dieser Schritt oder dieser Teil dieser Wahl hat im Endeffekt der FIS jetzt den Hals gerettet. Im Vergleich zu diesem Verband, den du gerade angesprochen hast, der eine Fußballweltmeisterschaft gerade ausrichtet, haben wir das Glück, dass jetzt jemand wieder im Handeln ist, der die Arbeit eines Verbandspräsidenten halt schon kennt und nicht wie Johann Elias, der als Wirtschafter und als Multimilliardär in dieses Amt gekommen ist und er hat ja viele seiner Versprechen oder das, was er eigentlich vorhatte, Reformen voranzutreiben. Davon hat er einiges auch umgesetzt. Also er hat sich auf die Fahne geschrieben, dass die Rechte an den Weltcups unter der FIS vermarktet werden sollen und dass das zentralisiert werden soll. Das hat er mit eiserner Hand durchgesetzt und hat dadurch auch zu dieser Spaltung in der FIS und zwischen diesen verschiedenen nationalen Skiverbänden irgendwo erst dazu geführt. Und das ist teilweise so weit eskaliert, dass es fast zur Abspaltung von Verbänden gekommen wäre. Und als Präsident der FIS kann es nicht das Ziel sein, dass wir Abspaltung haben, dass wir eine tiefe Spaltung innerhalb der Verbände haben, dass wir angeschlagen sind oder dass auch unsere finanzielle Zukunft ungesichert ist. Und dementsprechend hat er wirklich viel Arbeit hinterlassen und leider nicht so viel im Positiven verändert, wie vor 5 Jahren versprochen war.
Umso überraschender finde ich, ist das Ergebnis, wie es zustande gekommen ist. Also es war dann so, dass eben Michel Vian, der FIS-Generalsekretär, die einzelnen Delegierten der Verbände aufgerufen hat, also mit Nationen und gesagt hat, wie viele Stimmen sie haben. Die sind dann Im Prinzip wie bei einer klassischen demokratischen Wahl zu einem, zu den Wahlhelfern, so nenne ich sie jetzt mal, gegangen, haben sich dort ihre Stimmzettel abgeholt und sind dann in eine verschlossene Wahlkabine gegangen, wo sie dann ihr Kreuzchen gemacht haben. Und dann nach so einer Dreiviertelstunde kam heraus, dass eben Elias Gegenkandidat Alexander Ospelt mit 65-64 Stimmen, also knapper geht's ja gar nicht, gewonnen hat. Und da war vielfach in den Medien ja auch zu lesen, das stand symbolisch dafür, wie gespalten man innerhalb dieses Verbandes ist. Ich glaube, das trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf.
Auf jeden Fall trifft das den Nagel auf den Kopf. Und auch Alexander Ospelt hat nach der Wahl selber gesagt, dass dieses Ergebnis mit 65-64 Stimmen zeigt, dass die FIS immer noch tief gespalten ist. Er sieht das aber als Chance und Aufgabe, die FIS wieder zu vereinen. Und das ist ein positiver Schritt. Und dieses Ergebnis ist natürlich auch darauf geschuldet, wer dort abstimmen kann. Wir haben jetzt 142 Mitglieder im FIS Congress mit den Anzahlen der nationalen Skiverbände. Und von diesen dürfen halt alle abstimmen, aber wie du eben schon richtig erklärt hast, teilweise mit unterschiedlicher Gewichtung. Und hauptsächlich die kleineren nationalen Skiverbände haben sich hier für Johann Elias ausgesprochen und eine große Opposition aus den großen nationalen Skiverbänden, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich oder Schweiz oder auch aus Skandinavien, hat sich dann dagegen gestellt und mit dem Gegenkandidaten Alexander Ospelt dann auch am Ende die Wahl gewonnen.
Ja, interessant vor allem deshalb, er kommt jetzt aus Liechtenstein, ist erwiesenermaßen kein großes Land, zumindest auf jeden Fall eine klassische Skination. Ich glaube, so viel können wir schon sagen. War auch Präsident seines Verbandes im Vorfeld, saß jetzt auch 2 Jahre im FIS Council. Also er weiß auch, wie die Uhren innerhalb der FIS schon mal ticken. Also es wurde ja auch gesagt, Mensch, das ist mal wieder einer aus unseren eigenen Reihen, keiner, der von externen kommt. Im eigentlichen Beruf ist er Rechtsanwalt, hat eine eigene Kanzlei, seine Firma oder seine Familie hat eine große Firma für Lebensmittel und Tiernahrung aufgebaut. Er selbst war vorher auch Geschäftsführer und ist jetzt noch Verwaltungsratspräsident. Also kann man sagen, einerseits auf jeden Fall mal einer, der sich im Skisport auskennt, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Unternehmergeist und ja auch einen Sinn für Verbandsarbeit mitbringt.
Ja, er verbindet im besten Sinne das Beste aus beiden Welten. Also er kennt sich aus in der Verbandsarbeit. Er war Präsident seines eigenen Skiverbandes und Vizepräsident der FESA war er zwischendurch auch noch. Und zu guter Letzt als Rechtsanwalt hat er natürlich eine andere Art, sich mit Statuten und Regeln auseinanderzusetzen und miteinander auf eine moralische Art und Weise zu arbeiten, als es jemand aus der Wirtschaft, der von extern kommt, schaffen könnte. Und ich bin zuversichtlich, dass mit Alexander Ospelt jetzt jemand in der Präsidentschaft ist, der probiert, etwas Positives zu bewirken und auf Zusammenarbeit anstatt auf Spaltung setzt.
Bin sehr gespannt, was das denn auch für unsere nordischen Skisportarten bedeutet, weil ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass Johann Elias jetzt erwiesenermaßen sein Hauptaugenmerk hauptsächlich auf Ski Alpin eben hatte und nur mal selten bei nordischen Events vor Ort war. Was mir bei Ospelt gleich aufgefallen ist, dass er gesagt hat, es sollte jetzt in naher Zukunft höchste Priorität haben, die nordische Kombination im Olympiaprogramm auf jeden Fall mal zu behalten, was aus unserer Sicht sehr, sehr positiv oder geradezu überlebenswichtig wäre, ja.
Exakt, das hat er direkt nach seiner Wahl im Juni jetzt gesagt und es ist gut zu sehen, dass er das als Hauptaufgabe für sich sieht und für diesen Verbleib auch kämpft, weil wir als Skispringen natürlich auch davon abhängig sind, dass die nordische Kombination weiterhin auch olympisch ist. Und dementsprechend ist das gut zu sehen. Er hatte darüber hinaus auch gesagt, dass er gute Ansätze von verschiedenen Veranstaltern nutzen möchte und diese als Blaupause verwenden möchte. Und hat da unter anderem den Engadin-Lauf genannt, aber auch die Vierschanzentournee. Und dementsprechend sehe ich da bereits jetzt ein viel, viel besseres Bild von Alexander Osbild im Bezug zum Skispringen und den anderen nordischen Skiarten, als das unter Johann Eliasch war.
Und ein letztes Wort noch zu dem, der Mann ist Multimilliardär und alleine deshalb war es so erstaunlich, dass man jetzt immer mal wieder rausgehört hat, so ganz genau weiß man es ja nicht, dass unter seiner Regentschaft die FIS doch in eine ziemliche finanzielle Schieflage geraten ist. Da gab es eine Recherche von AJ Guinness, das ist ein ehemaliger Skifahrer aus Griechenland, der dem Bayerischen Rundfunk, dessen Sportredaktion ein Interview gegeben hat und eben festgestellt hat, dass das Vermögen der FIS von 130 auf 43 Millionen Franken geschrumpft ist. Er hat gesagt, es wird zwar definitiv in den Sport investiert, aber eben nicht in den Bereichen, in denen uns konkrete Versprechungen gemacht wurden. Kurz gesagt, es wurde Geld ausgegeben, aber nicht für die Athleten und dafür, was die eigentlichen Versprechen waren. Das ist schon ein ziemlich vernichtendes Zeugnis, würde ich mal sagen.
Das sind vor allem harte Anschuldigungen, aber Zahlen lügen in dem Fall halt einfach nicht. Und die finanzielle Situation der FIS hat sich in den letzten Jahren spürbar verschlechtert. Und dies ist auf jeden Fall auch auf Johann Eliasch zurückzuführen, weil er das Sagen als Präsident halt hatte. Und als Geschäftsführer von HET sollte er eigentlich wissen, dass Zahlen wichtig sind. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch eben bei Sportverbänden.
Ja, also gerade deshalb sehr erstaunlich, dass es unter einem der eine Firma, die ursprünglich mal pleite war, wieder zu einem konkurrenzfähigen Player gemacht hat, dass es dann soweit gekommen ist. Aber können wir dem Nachfolger, glaube ich, nur die Daumen drücken. Auch das eine ziemlich große Hausaufgabe für ihn, dass er die FIS wieder auf finanziell solide Beine stellt. Und er ist jetzt, glaube ich, für 4 Jahre gewählt, das heißt für den nächsten olympischen Zyklus sozusagen. Hat auf jeden Fall einiges vor sich in der Zeit. Sind wir mal gespannt, wie er das macht, der werte Herr Osbild aus Liechtenstein.
Ihm ist auf alle Fälle nur viel Erfolg zu wünschen und die Daumen zu drücken und auf dass er die Wogen wieder glätten kann, die sich dort über der FIS aufgetan haben.
Das wäre sehr wertvoll, denn schlussendlich, auch wenn das jetzt ein Thema war, was ja den Dachverband betrifft, hat es ja auch zumindest indirekten Einfluss auf dem, wie es dann auch dem Skispringen geht. Und was ich immer wieder gehört habe, auch von Leuten, die nochmal deutlich näher dran sind als ich, dass zum Beispiel das Verhältnis zwischen Johann Eliasch und Sandro Pertile als Disziplinchef, sagen wir mal, gar nicht existent war. Und das sollte definitiv nicht so sein, kann man, glaube ich, an der Stelle sagen.
Nee, das sollte wirklich nicht so sein. Wie gesagt, der Präsident vertritt die gesamte FIS und die FIS besteht aus diversen Disziplinen, wozu halt unter anderem auch Skispringen oder die nordische Kombination zählt. Und dementsprechend sollte der Präsident dann auch die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Disziplinenchefs dann zumindest wahrnehmen. Sie muss ja nicht hervorragend sein, aber sie sollte zumindest wahrgenommen werden.
Das sollte Grundvoraussetzung sein. Ja, da kann man, glaube ich, guten Mutes sein, dass das unter dem neuen Mann an der Spitze, Alexander Osbild, doch grundsätzlich besser laufen wird. Damit würde ich sagen, die großen FIS-Themen haben wir soweit abgehandelt, außer du hättest noch was zu ergänzen hinten raus, lieber Hannes.
Nein, ich glaube, damit haben wir eigentlich alle wichtigen Themen der letzten Wochen abgearbeitet.
Das ist doch wunderbar. Es war mal eine bisschen andere Folge, aber wir dachten, es ist auf jeden Fall interessant für euch da draußen zu erfahren, wieso die Mühlen in diesem Weltverband, der ja schwer durchdringbar ist, so ein bisschen mahlen. Und es gab, glaube ich, auch keinen besseren Zeitpunkt als jetzt diesen geschichtsträchtigen FIS-Kongress in Belgrad, in der Skihauptstadt Serbiens. Von daher war das auf jeden Fall mal ein guter Anlass. Und da darf ich mich herzlich bei dir bedanken, Hannes, dass du mit dabei warst und so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast.
Ja, ganz herzlichen Dank, Luis, für die Chance, hier mit dir wieder zu fachsimpeln.
Wir hoffen, euch hat die Folge da draußen gefallen und wir können jetzt schon mal spoilern. Wir hören uns in identischer Besetzung schon in der nächsten Woche wieder, denn dann werfen wir mal einen ausführlichen Blick auf die Wettkampfkalender für die neue Saison, die jetzt inzwischen auch bestätigt wurden. und geben euch da mal einen Überblick, wie denn die Saison 2026, 2027 so laufen wird. Bis dahin sagen wir erstmal gute Zeit und fliegt so weit es geht.